Ich darf den Bibeltext lesen für die heutige Predigt und er steht in Malachi 2, Vers 17 bis Kapitel 3, Vers 6a. Ihr werdet dem Herrn lästig mit euren Worten. Ihr fragt, inwiefern werden wir ihm lästig? Weil ihr behauptet, der Herr freut sich an Menschen, die Böses tun und hat Gefallen an ihnen. Oder wo ist denn der Gott, der richtet? Siehe, ich sende meine Boten, damit er mir den Weg ebnet. Dann wird der Herr, den ihr sucht, unverhofft in seinen Tempel kommen. Der Bote des Bundes, auf den ihr so sehnsüchtig wartet, kommt, spricht der Herr, der Allmächtige. Doch wer wird es ertragen, wenn er kommt? Wer kann bestehen, wenn er erscheint? Denn er wird sein wie das Feuer im Schmelzofen oder wie die Lauge, die man zum Waschen benutzt. Er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Er wird die Leviten reinigen und sie läutern wie Gold oder Silber, sodass sie dem Herrn Opfer bringen, die ihm gefallen. Dann werden dem Herrn die Opfer Judas und Jerusalems wieder gefallen, so wie es früher einmal der Fall war. Und ich werde kommen, um euch zu richten. Ich werde als Zeuge gegen die Zauberer, die Ehebrecher und die Lügner auftreten und gegen diejenigen, die Arbeiter um ihren Lohn bringen und die Witwen, Waisen und Ausländer. Die Witwen, Waisen und Ausländer unterdrücken, denn sie haben keinen Respekt vor mir, spricht der allmächtige Herr. Denn ich bin der Herr und ich habe mich nicht geändert.
Wenn ihr die letzten Wochen schon da wart, dann schockt euch der Text wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr. Die Texte in Malachi sind echt abgefahren, herausfordernd, finde ich, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt und merkt, worum es da so geht. Ganz kurz als Einblick nochmal, Malachi ist ein Prophet, also eine Person, die Botschaften von Gott an das Volk Israel weitergibt. Und er lebt ungefähr so um das Jahr 450 vor Christus, also ungefähr vor 2500 Jahren. Wir sind jetzt heute in der vierten oder fünften Predigt in dieser Reihe und ihr könnt die Predigten von davor auch alle online auf unserer Website nachhören. Und heute geht es wieder um eine Art Kurskorrektur. Deswegen haben wir diese Predigtserie auch falsche Vorstellungen gegenüber Gott genannt. Weil eigentlich ist das, worum es hier immer und immer wieder geht, dass Malachi Botschaften von Gott weitergibt, wo Gott die Vorstellung der Leute korrigiert, weil die irgendwie, Sachen über Gott gedacht haben, die so nicht stimmen. Und Gott sagt dann, hey, teilweise sehr hart, so, das stimmt so nicht, was ihr glaubt. Und warnt auch sehr eindringlich. Und die Botschaften sind echt herausfordernd, finde auch heute die. Und es ist in Predigten eh so, und das gilt auch für die Predigt heute, wir halten hier nicht irgendwie so, Vorträge oder ergebende Vorlesungen über ein Thema, was wir komplett durchdrungen haben, sondern ich setze mich mit einem Text auseinander, mit dem Ziel, irgendwie erstmal auch selbst zu lernen, was will Gott durch diesen Text mir heute in meiner Situation sagen und dann auch, was will er seine Kirche durch diesen Text lehren oder erklären oder wie will er zeigen, wie er ist durch diesen Text. Und es ist mal ein bisschen, eine rundere Sache und mal ist es aber auch, dass ich so richtig merke, so, boah, das ist so groß, das ist so viel. Wie soll das denn alles in eine Predigt passen? Ein bisschen mehr in diese Richtung wird es wahrscheinlich heute gehen. In diesem Text steckt so viel drin und ich wünsche mir und euch, dass Gott euch durch diesen Text anspricht und euch die Sachen sagt, die heute für dich und deine Lebenswelt wichtig sind, weil ich bin fest davon überzeugt, dass Gott durch diesen so alten Text zu uns heute sprechen kann und das auch möchte. Und was mich so herausfordert an dem Text ist, dass die Leute eigentlich eine aus meiner Sicht sehr berechtigte Frage stellen und Gott aber erst schon, finde ich, hart darauf reagiert und dann auch eine Antwort gibt, die echt sehr verwirrend ist auf den ersten Blick. Ich gebe euch die Sätze mal ganz kurz wieder nochmal, die hier ganz am Anfang stehen. Die Israeliten sagen zu Gott, der Herr freut sich an Menschen, die Böses tun und hat Gefallen an ihnen. Und sie fragen, wo ist denn der Gott, der richtet? Und gerade diese Frage ist doch eigentlich eine sehr verständliche Frage. Ich lege mal kurz die Bibel hier ab. Wo ist denn der Gott, der richtet? Wahrscheinlich haben die Leute so in ihre Lebenswelt geschaut, haben was so abging in ihrem Leben und in der Gesellschaft und vielleicht auch darüber hinaus sich angeguckt und stellen dann fest, oh, Böses überall. Es läuft nicht gut. Arme werden unterdrückt. Der Stärkste gewinnt. Leute leiden. Und stellen sich dann die Frage, ist Gott es eigentlich völlig egal, wenn sowas passiert? Warum reagiert er nicht darauf? Wo ist der Gott, der als Richter auftritt und über dieses Geschehen gerechte Urteile fällt? Und scheinbar kommen sie auch so ein bisschen konsterniert, zynisch zu der Schlussfolgerung, naja, es scheint ja so zu sein, als würde sich Gott über die Leute freuen, die Böses tun, als hätte er sogar Gefallen daran, weil sonst wird er doch dagegen vorgehen, oder? Scheinbar ist bei Gott jetzt gut böse und böse gut. Es sind harte Anschuldigungen gegenüber Gott, aber ich finde gerade diese Frage, wo ist denn der Gott, der richtet? Die ist so, also die kann ich so nachvollziehen, die könnte heute genauso gestellt werden. Die stellen Leute heute genauso. Und das ist so spannend. Hier ist, wird von was berichtet, was 2500 Jahre her ist. Und diese Frage ist immer noch genauso aktuell. Vielleicht fragen Leute nicht mehr ganz so sehr nach Gott. Aber erstens ist genauso so eine große Sehnsucht danach da, dass Dinge besser laufen. Ich habe jetzt gerade heute in der Tagesschau gelesen, dass bei dieser Klimakonferenz die Forscher sich eigentlich einig sind, die Welt steuert auf den Abgrund zu. Super. Der Wunsch danach, dass Sachen besser laufen sollten. Und zweitens auch verknüpft mit einer Sehnsucht nach Gerechtigkeit, weil man so viel Ungerechtigkeit erfährt, wahrnimmt, auch über die Nachrichten oder im eigenen Leben. Ich hatte in der Vorbereitung einmal so ein bisschen bewusster auch die Tagesschau-App durchscrollt, um so zu gucken. Es war so abgefahren. Alles Dinge von einem Tag mit irgendwie Brückeneinsturz und Massenpanik, wo Leute bei sterben. Und aber es gab so eine Situation, die finde ich so, diese ganze Sehnsucht nach Gerechtigkeit für mich persönlich so ein bisschen in einer Begebenheit ausgedrückt hat. Vielleicht habt ihr es auch mitgekriegt, in Berlin ist eine Radfahrerin von einem LKW angefahren worden. Und anschließend, sie war unter dem LKW leider dann noch eingeklemmt. Und die Feuerwehr kam nicht so schnell durch, weil auf einer der Straßen, wo sie durch mussten, sich Klimaaktivisten festgeklebt haben. Und der LKW-Fahrer am Tatort stehend ist dann auch noch angegriffen worden mit einem Messer und schwer verletzt worden. Und es ist so, mir geht es jetzt gar nicht darum, wer ist jetzt hier böse, wer ist hier gut oder so, aber so allein diese Szene, die ist so absurd, was da abgeht. Und ich hatte so gemerkt, so, ey, das muss doch irgendwie besser werden. Es muss doch jemanden geben, der dafür Gerechtigkeit sorgt. Wo ist der Gott, der richtet, der für Gerechtigkeit sorgt? Ich finde, das drückt sich sehr, sehr gut in dem Lied, was auch im Programmheft abgedruckt ist, ein Teil davon, Where's the Love? Von dem Black Eyed Peas aus. So diese ganze Sehnsucht danach, ey, es müsste anders laufen. Wo ist denn, die schreiben es halt, wo ist denn Liebe? Und schreien das auch zu Gott. Vater, hilf uns. Sende jemanden, sende eine Leitung von oben. Weil sich Leute fragen, wo ist die Liebe? Jemand, der die Macht hätte, wirklich was zu verändern. Der Situation wirklich zum Guten wenden könnte. Diese Sehnsucht hatten scheinbar die Israeliten damals auch schon. Und diese Sehnsucht haben Menschen heute genauso. Dass Dinge besser werden. In meinem Leben, aber auch darüber hinaus in der Gesellschaft, in der Welt insgesamt. Und ich vermute mal, dass bei dem Gefühl oder dieses Gefühl die meisten von uns kennen. Wie dann Gerechtigkeit genau aussieht für jeden, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber die Sehnsucht danach, das ist so anknüpfungsfähig. Und wo ist Gott, der sowas tun könnte? Wenn er denn gut und allmächtig ist. Diese Frage ist eine der Hauptargumente, die angeführt werden gegen den christlichen Glauben. Dass es nicht sein kann, dass Gott gut und allmächtig ist, weil, naja, wenn er beides ist, dann würde er doch was ändern. Aber entweder ist er nicht gut, also entweder hat er kein Interesse daran, dass Sachen besser laufen. Naja, oder er ist halt nicht allmächtig. Er hat zwar das Interesse daran, dass Sachen besser laufen, aber er kann es nicht ändern. Das ist eines der Hauptargumente dagegen, was Leute hervorbringen. Und dann ist dieser Text so spannend, weil Gott ganz, ganz, ganz deutlich macht in diesem Text, ich bin der allmächtige Gott, so nennt er sich hier selbst. Ich bin der Herr, der allmächtige Gott. Und er macht so deutlich, ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Ergo, er sagt, ich bin gut und ich bin allmächtig. Und inwiefern er das ist, das gucken wir uns jetzt an. Die Reaktion Gottes auf diese Frage oder auch ein bisschen vielleicht die zynische Bemerkung der Israeliten, dass gut jetzt bei Gott böse ist und andersrum. Seine Reaktion darauf ist spannend. Und zwar sagt er, ihr werdet mir lästig. mit euren Fragen, mit dem, was ihr da die ganze Zeit behauptet. Wörtlich steht da, ihr ermüdet mich. Das macht mich müde, was ihr da die ganze Zeit vorbringt. Was? Wieso ist es ihm lästig, wenn Menschen eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit ausdrücken und es scheinbar sogar ja zu Gott schreien? Das kann doch nicht sein, oder? Was hat er gegen die Aussagen der Leute hier? Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott kein Problem mit der Sehnsucht nach Gerechtigkeit hat. Ganz im Gegenteil. In der Bibel wird sehr deutlich, wie wichtig Gott Gerechtigkeit ist und wie sehr er auch die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, wie sehr er das gut findet, wenn Leute ihn auch um Gerechtigkeit bitten. Es ist auch eine seiner zentralen Eigenschaften, Gerechtigkeit zu schaffen. Man könnte sagen, dafür ist er bekannt. Das Problem ist, und ich glaube, womöglich auch unser Problem heute, also sowohl der Israeliten damals als auch von uns heute, dass die gar nicht so richtig verstehen, was sie da eigentlich fordern, wenn sie Gerechtigkeit fordern. Schau mal, letztlich ist es ja so, dass mein Wunsch danach, dass Gott eingreift, ich glaube, wenn ich ehrlich bin zu mir, ein Wunsch danach ist, dass Gott so eingreift, wie ich es mir vorstelle. Also, dass er, ein bisschen hart gesagt, nach meinen Regeln Gerechtigkeit schaffen soll. Und zwar vor allen Dingen ja in den Dingen, die ich als ungerecht empfinde. Und ich glaube, gerade bei globalen Katastrophen oder auch bei Kriegen gibt es da eine ganz, ganz große Schnittmenge mit vielen Leuten. Aber leider gerade auch das letzte Beispiel Kriege zeigt schon, da hängt es wahrscheinlich von der Nationalität ab oder von der Partei oder was auch immer, was Leute als gerecht empfinden. Schon da ist die Schnittmenge nicht mehr 100%. Und ich glaube, das, was Gott hier in diesem Text nervt, ist, dass die Israeliten sich Gerechtigkeit nach ihren Regeln wünschen und nicht nach Gottes Regeln. Ihnen macht es müde, dass sie schreien, greif ein, und gar nicht verstehen, was dieses Eingreifen Gottes für sie selbst auch bedeuten würde. Und es zeigt sich im weiteren Verlauf des Textes und es ist hart, sich damit auseinanderzusetzen, weil es was für uns auch hier bedeutet. Die Israeliten haben die Sehnsucht nach Gott, der eingreift. Und Gott kündigt an, okay, der, auf den ihr wartet, der wird kommen. Ihr sehnt euch nach dem richtenden Gott, der richtende Gott kommt. Er macht hier ganz deutlich, ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Ich werde dafür sorgen, dass gut wieder gut ist und böse wieder böse und dass dieses Böse dann auch bestraft wird. Dass Menschen, die Letzteres tun, zur Rechenschaft gezogen werden. Und ich habe euer Rufen, egal ob es jetzt ein verzweifeltes Rufen nach einer Sehnsucht nach Gerechtigkeit ist oder so ein zynisches, ach komm, Gott ist das eh alles egal. Ich habe das gehört. Und der, nach dem ihr euch sehnt, der wird kommen. Das kündigt er hier im Text an. Er kündigt an, dass er einen Boten schickt und dass dann der Herr, also Gott, zu seinem Tempel kommt. Das bedeutet, Gott verspricht, ich kümmere mich darum und zwar, ich komme selbst und sorge für Gerechtigkeit. Man könnte sagen so, euer Wunsch sei mir Befehl. Aber seid vorsichtig, was ihr euch wünscht. Denn jetzt kommt in dem Text so die überraschende Wendung. Im Film würde man sagen, der Plot-Twist. Grundsätzlich mag ich Filme, die so Überraschungen enthalten und in denen es einen Plot-Twist gibt. Ich habe kurz drüber nachgedacht. Mir sind direkt ein paar Filme eingefallen, wo das so ist. Vielleicht kennt ihr auch ein paar davon, zum Beispiel Fight Club ist sehr, sehr bekannt für seinen Plot-Twist am Ende oder Shutter Island. Zug des Lebens ist auch ein Film, der so eine überraschende Wendung am Ende enthält. Und in so Filmen muss man plötzlich nach dieser überraschenden Wendung eigentlich den ganzen Film, den man vorher gesehen hat, nochmal ganz neu bewerten. Man könnte ihn eigentlich nochmal neu gucken, mit dem Wissen schon im Hinterkopf. Und ein bisschen so ist es hier in diesem Text auch. Es gibt so eine überraschende Wendung. Und dadurch muss man Sachen noch mal ein bisschen neu bewerten. Gott verspricht, ich schicke euch den, auf den ihr wartet, aber, jetzt kommt Vers 2, aber wer kann das ertragen, wenn er kommt? Wer kann das wirklich aushalten? Wer kann vor ihm bestehen, wenn ich den schicke, auf den ihr euch so erhofft? Ich werde eingreifen, aber das wird auch für euch nicht so easy peasy. Und damit macht Gott hier was sehr Entscheidendes über Gerechtigkeit deutlich. Wenn wir uns nach Gott sehen und danach, dass er Böses richtet, dass er Gerechtigkeit schafft Und das ist eine berechtigte Sehnsucht und eine gute Sehnsucht. Aber dann könnte das eventuell auch für dich und mich Folgen haben oder Konsequenzen. Das meinte ich auch mit die Israeliten und womöglich auch wir wissen vielleicht oder haben gar nicht so sehr im Blick, was es auch für uns bedeutet, wenn wir von Gott Gerechtigkeit fordern. Oder eben anders formuliert, wir sind Teil des Problems. Wenn nämlich nicht wir diejenigen sind, die an uns oder auch an Gott den Maßstab für Gerechtigkeit anlegen, sondern Gott derjenige ist, der an uns und an die Menschen den Maßstab für Gerechtigkeit anlegt, dann zeigt sich plötzlich, dass ich ein Teil des Problems bin, dass auch über mich Gott eigentlich ein Urteil fällen müsste. Auch ich bin ungerecht. Nicht nur irgendwie kriegstreibende Präsidenten oder Gewaltverbrecher, die auch, und ich will da auch überhaupt gar nichts kleinreden, aber auch ich. Das ist das kurze, aber schwer verdauliche Urteil, mit dem Gott uns durch diesen Text konfrontiert. Auch ich. Wenn ich mich danach sehne, dass Gott Gerechtigkeit schafft, dann muss ich eigentlich so konsequent sein, dass er auch in meinem Leben Gerechtigkeit schaffen darf. Ungerechtigkeit in meinem Leben wegschafft oder vielleicht sogar bestraft. Wie gehen wir mit Ungerechtigkeit in unserem Leben um? Und ich meine damit nicht die Ungerechtigkeit, die uns widerfährt, auch ein wichtiges und spannendes Thema für sich, sondern die Ungerechtigkeit, die durch uns anderen widerfährt. Ungerechtigkeit, die durch uns andere erleben. Und das will Gott den Leuten hier aus meiner Meinung nach deutlich machen. Wenn dieser gerecht richtende Gott auf den Plan tritt und für Gerechtigkeit sorgt, wer wird dann überhaupt vor ihm bestehen können, wenn er den Maßstab anlegt? Wer hat da eine Chance? Wer kann es ertragen, vor ihn zu treten? Ich musste bei diesen Teilen an den Matheunterricht früher denken. Ich habe, glaube ich, immer mal wieder schon erwähnt, dass ich gerade in der Oberstufe echt schlecht war in Mathe. Und unser Lehrer, eigentlich ein sehr guter Lehrer, aber der hatte die Eigenschaft, wenn die Klausuren zurückgegeben wurden, die so zu verteilen und dann immer noch so 2-3 Sätze dazu zu sagen. So, wenn ich jetzt da sitze und eigentlich vorher schon weiß, das war wieder nichts, dann ist es diesen Moment auszuhalten, bis er bei Harvey Herrmann ankommt, echt schwer. Und dann so zu wissen, jetzt gleich steht er vor mir und ich kann es eigentlich nicht ertragen, dass er mir dann wieder sagt, so ja, Tim, das war nichts oder das hättest du besser machen müssen oder. Und so ein bisschen stelle ich mir das vor. Also was Gott hier meint, so wer kann es ertragen, vor ihn zu treten? Weil in dem Moment, wo Gott den Maßstab anlegt, zeigt sich so, oh Mist, das war nicht gut genug, was ich geleistet, was ich gelebt oder wie auch immer man es nennen will, habe. Und er macht hier sehr deutlich, ich werde kommen. Und ich werde Unrecht richten. Das wird passieren. Vers 5. Gott verspricht hier, ich werde als Richter und als Zeuge auftreten. Das ist ein bisschen ein witziges Bild. Ich vermute, jeder, der Jura studiert und auch alle anderen, werden sich sicher sagen können, dass niemals jemand Richter und Zeuge gleichzeitig ist. Das ist auch ein bisschen absurd eigentlich. Aber, okay, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage, es sitzen Juristen hier. Nee, aber es ist tatsächlich ein bisschen ein witziges Bild, weil eigentlich ist ja der Zeuge nicht gleichzeitig auch der Richter, aber Gott will hier mit was deutlich machen. Und zwar hat ein Zeuge ja hoffentlich in der Regel genau gesehen oder mitbekommen, was passiert. Und deswegen tritt er oder sie ja dann als Zeuge oder Zeugin in den Zeugenstand. Und damit will Gott hier was deutlich machen, nämlich, hey, wenn ihr sagt, bei Gott ist gut böse und böse gut, ihm ist das alles egal, ist das eine falsche Annahme. Ich werde als Zeuge auftreten, denn ich sehe ganz genau, was passiert. Denkt nicht, ich würde es nicht merken. Ich sehe, dass ihr gut und böse verdreht. Dass ihr denkt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Und ich werde euch für diese Sünden verurteilen. Und dann Vers 6, denn ich bin schon immer der Gleiche und ich ändere mich nicht. Ich bin schon immer der Gleiche und es ist mir nicht egal, wenn Menschen lügen, wenn Menschen untreu sind, wenn Arme unterdrückt werden, wenn Arbeitern zu wenig gezahlt wird und diese anderen Dinge auch. Das sind alles Dinge, von denen Gott viele Jahrhunderte vorher im Gesetz gesagt hat, dass sie nicht passieren sollen. Im Gegenteil, er sagt da sehr klar, Arbeitende sollen einen fairen Lohn bekommen. Witwen und Waisen, das waren so ein bisschen symptomatisch, die benachteiligten Gruppen in der damaligen Zeit. Witwen und Waise sollen versorgt werden. Ausländer oder Geflüchtete sollen freundlich aufgenommen werden, wörtlich steht da, nicht bedrückt oder bedrängt werden. Diese Dinge sind Gott wichtig. Das hat er in sein Gesetz reingeschrieben und er sagt dir extra, ich ändere mich nicht. Was bedeutet, ihm sind diese Sachen immer noch wichtig, denn da geht es nicht so sehr um Gesetz oder nicht Gesetz, sondern da geht es darum, dass Gott dadurch seinen Charakter zeigt, wie er ist und wie er über Menschen denkt. Das ist Gott so wichtig und wenn die Leute sich nicht daran halten, bedeutet das, eigentlich ist ihnen Gott egal. Weil Gott diese Leute wichtig sind, sollten sich auch alle anderen daran halten. Das ist so die Logik hier. Ihm ist Nächstenliebe wichtig, soziale Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Treue. Denn er ändert sich nicht. Das gilt auch heute noch. Und er verspricht, ich werde die zur Rechenschaft ziehen, die sich daran nicht halten. Ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Er sagt nicht genau, wann das passiert oder wie das aussieht, aber es wird passieren. So. Und jetzt stehen wir vor einem bisschen unsicheren Fazit, würde ich sagen. Ist es jetzt gut oder schlecht für uns, was er hier verspricht? Gott sorgt für Gerechtigkeit, das ist ja erstmal was Gutes. Vor allen Dingen, wenn man das so ein bisschen von sich weghält und darüber nachdenkt, über die großen Krisen unserer Zeit oder so. Aber er sorgt auch in unserem Leben für Gerechtigkeit. Und er macht hier eigentlich deutlich, wir sind Teil des Problems. Ich bin Teil des Problems. Nicht nur die da draußen, die da oben, die Mächtigen, die irgendwie so, sondern auch ich. Ihm geht es nicht nur um die großen Unrechtskategorien wie Krieg oder Mord. Auch. Ganz wichtig, auch. Aber gerade die Auflistung hier, das sind auch so Dinge des alltäglichen Lebens. Ehrlichkeit, Treue, faire Löhne, Rassismus, Fürsorge. Auch darüber wird Gott ein Urteil fällen. Und dann steht es womöglich gar nicht mehr so gut um mich. Mir fallen bei mir relativ schnell Dinge ein, wo ich das da nicht gehalten habe, was Gott eigentlich fordert. Wo ich nicht ehrlich war oder nicht treu oder Mitmenschen nicht geholfen habe. Dieses Urteil trifft auch mich. Und dann ist die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Wenn das jetzt hier enden würde, dann eigentlich sind mir vor allen Dingen zwei Möglichkeiten eingefallen. Entweder ich resigniere. Und merke so, oh Mann, wie soll ich das jemals einhalten? Das geht nicht. Ich schaff's nicht. Ich werde diesem Maßstab nicht gerecht. Also Verzweiflung. Oder es von mir wegschieben. Und das Zweite ist, okay, dann aber ran jetzt. Das ist der Maßstab. Jetzt muss ich alles geben. Arbeit, Anstrengung, guten Willen zeigen. Und ich glaube aber, dass beides, Resignation und irgendwie jetzt Fleiß, nicht die Lösungen sind. Weil das eine ist ein Aufgeben und das andere ist sich selbst erlösen wollen. In der Theologie wird es teilweise Werkegerechtigkeit genannt. Durch mein gutes Tun zu versuchen, vor Gott als gerecht dazustehen, um ihm zu zeigen, so, jo, der hat es verdient. Und das Spannende ist, der Text selbst bietet eine andere Lösung an. Ich habe ein bisschen dreist einige Verse übersprungen. Die Lösung für dieses Problem steckt im Text selbst, und zwar in den Versen 2 bis 4. Und in den Versen 2 bis 4 stellt Gott sein göttliches Reinigungsprogramm vor. Gott kündigt hier in dem Text nämlich nicht nur an, dass er als Richter auftreten wird, sondern auch, dass er letztlich als Reinigungsfachkraft auftreten wird. Er wird nicht nur zur Rechenschaft ziehen und verurteilen, sondern er macht noch was anderes. Und damit will ich zurückkommen zu Vers 2. Wen kündigt Gott hier eigentlich an? Wer ist dieser Bote, der den Weg ebnet? Wer ist der Herr, der zu seinem Tempel kommt? Und da reicht es tatsächlich aus, wenn man von Maleachi aus so ein paar Seiten weiterblättert in der Bibel. Maleachi ist das letzte Buch des Alten Testaments. Danach kommt Matthäus. Es sind zwar nur so 5-6 Seiten in der Bibel, aber eben 450, 480 Jahre später. Matthäus ist die erste Biografie über Jesus. Und da wird der Vers wieder aufgegriffen mit dem Boten und dem Herrn, der zu seinem Tempel kommt. Und da steht Folgendes. Jesus nämlich wird so ein bisschen gefragt, wer ist denn, also wird über jemanden ausgefragt, nämlich über Johannes den Täufer. Und dann sagt Jesus, Johannes ist der Mann, von dem die Schrift sagt, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird deine Ankunft vorbereiten. Hier sind ein bisschen andere Worte gewählt worden, aber eigentlich zitiert Jesus tatsächlich 1:1 den Vers aus unserem Text hier. Ich sende meinen Boten vor dir her. Johannes der Täufer ist der, der den Weg für Jesus ebnet. Wir hatten vor einiger Zeit auch eine Predigtserie über Johannes den Täufer. Könnt ihr gerne nachhören. Und Jesus selbst ist der Herr, der zu seinem Tempel kommt. Jesus selbst ist der, auf den die Menschen so sehnsüchtig warten, auf den die Israeliten so sehnsüchtig warten. Jesus ist derjenige, der hier als der bezeichnet wurde, vor dem die Leute nicht bestehen können. Und jetzt sind wir wirklich am Kern dieses Textes angelangt. An dem Problem und an der Lösung des Problems. Jesus ist der, vor dem die Menschen nicht bestehen können, weil er der Perfekte ist, weil er dem Maßstab gerecht wird und weil in seiner Gegenwart so ein Ding ist von zu merken, so, oh, ich bin nicht so. Aber da hört es nicht auf. Wenn es da aufhören würde, dann wäre das keine gute Nachricht. Das wäre Verzweiflung. Aber da hört es nicht auf. Denn Jesus löst dieses Problem von auch ich. Das auch ich bin Teil des Problems. Auch ich bin ungerecht. Denn Gott stellt hier im Text seine Reinigungsfachkraft Jesus vor. Sein Auftrag ist es, die Menschen sauber zu machen. Und das ist so schön, weil die Bibel hier selbst zwei Bilder verwendet und erklärt durch diese Bilder, was Jesus denn eigentlich tut. Also hier wird es beschrieben als, Jesus ist wie das Feuer des Schmelzofens, in dem Gold oder Silber gereinigt wird und die Unreinheiten aus dem Gold oder Silber entfernt werden. Und das Zweite ist, Jesus ist wie die Lauge beim Waschen, wodurch Schmutz von Kleidung entfernt wird. So reinigt Jesus die Menschen. Es geht hier also um einen Prozess, in dem Schadstoffe von etwas Wertvollerem abgetrennt werden. Und damit wird Jesu Handeln beschrieben. Was heißt das? Ich will kurz auf beide Bilder eingehen, weil das ist was so, so Herrliches, was hier beschrieben wird. Erst zur Lauge. Das ist vielleicht noch das, was man eher auch so aus dem Alltag kennt, dass durch Waschmittel Sachen halt wieder sauber werden in der Waschmaschine. Nicht nur sauber, sondern rein, der bekannte Slogan, ist im Prinzip das, was Jesus macht. Und ich musste bei diesem Vers an meine absolute Lieblingsserie denken, den Tatortreiniger. Wenn ihr die nicht kennt, absolute Empfehlung. Es ist objektiv die beste Serie. Nee, aber wirklich, es ist eine sehr, sehr gute Serie. Es geht in der Serie um den Tatortreiniger Schotti, bisschen schrulliger Typ, der eben an, ist ein bisschen makaber auch, an Tatorten sauber machen muss. Aber eigentlich geht es nicht so sehr darum, sondern er trifft da immer Leute, die auch teilweise so ein bisschen schrullig sind oder die manchmal so stellvertretend für eine gesellschaftliche Schicht oder eine Gruppe stehen und hat dann immer sehr, sehr tiefe Gespräche über Gott und die Welt. Also ist sehr ein bisschen philosophisch und vor allen Dingen sehr lustig. Und manchmal kommt dann die Situation, dass er halt gefragt wird, was er denn macht und so. Und dann Leute so am Ende sagen, so, ach so, sie sind eine Putzkraft. Und dann kommt eigentlich immer wieder die Situation, dass er dann so die Arme so in die Seite stemmt und dann so sagt, nee, ich bin Tatortreiniger. Wo andere sich übergeben, da fängt meine Arbeit an. Und den Satz finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Das passt zu dem, was Jesus macht. Wo andere sagen, ach, nee, der ist hoffnungslos. Die hat keine Chance. Hast du gesehen, was der alles macht? Mm-mm. Da fängt Jesus Arbeit an. Da, wo andere gesagt haben, mit denen will ich nichts zu tun haben, da ist Jesus hingegangen. Wo andere sich übergeben, da fängt Jesus seine Arbeit an. Wie Lauge Kleidung reinigt, so reinigt Jesus. Und er ekelt sich vor nichts. Egal, was du getan hast, egal auch, was andere über dich sagen. Es gibt für Jesus keine hoffnungslosen Fälle. Und er macht es gerne. Jesus ist Gottes Reinigungsfachkraft. Und er liebt diesen Job. Und zur reinigenden Goldläuterung nennt man das. Ich habe keine Ahnung von Chemie. Man merkt, Mathe, Naturwissenschaften war nicht so meins. Der Prozess, wie Gold gereinigt wird, vor allen Dingen so im klassischen Verfahren, nennt sich Kupellation. Ich habe mir das angelesen und bei YouTube-Videos angeguckt, wie man das eben als Mensch meiner Generation so macht, wenn man keine Ahnung hat. Und das ist super spannend, weil auch da so ein herrliches Bild drinsteckt für das, was Jesus macht. Und zwar braucht man, um Gold oder auch Silber zu reinigen, natürlich Feuer und dann so eine Art Schmelztiegel, der aus einem porösen Material ist. Da kommt dann das Gold rein und dann gibt man noch einen weiteren Stoff dazu, in der Regel Blei. Das Ganze wird dann erhitzt und das Blei oxidiert und bindet die Schadstoffe oder die Fremdkörper im Gold und wird dann von diesem porösen Tiegel aufgesogen. Irgendwie abgefahren, das ist wahrscheinlich alles gar nicht so kompliziert, wenn man da ein bisschen mehr Ahnung von hat. Aber sich das anzugucken, das war so ein 10-15-Minuten-Video, war so spannend, weil am Anfang war dieser Goldklumpen echt dreckig. So richtig, richtig dreckig. Und am Ende hat er einfach so geglänzt. Da wurde nichts poliert oder so, sondern der hat geglänzt. So richtig. Und man sah, also das hat sich so richtig gespiegelt. Wenn jetzt mein Ehering ein bisschen sauberer wäre, würde ich mich darin wahrscheinlich auch spiegeln. So war das bei diesem Gold. Man hat den Wert so richtig gesehen. Und vor einiger Zeit habe ich dazu schon mal was gelesen, was ich ein sehr schönes Bild fand. Am Ende, wenn das Gold dann wieder abgekühlt ist, spiegelt sich das Gesicht des Arbeiters in dem Gold. Und das ist genau das, was Jesus macht. Wenn Jesus uns reinigt, dann spiegelt sich Jesu Gesicht in uns. Das Gesicht dessen, der in uns am Werk ist. Das ist das, was er machen will. Das ist das Ziel von diesem Reinigungsprozess, dass wir mehr als Menschen mehr werden wie Jesus. Mehr werden wie der, der vor Gott bestehen konnte. Das ist das Ziel seiner Arbeit. Und er ist auch da gerne in uns am Werk. Es ist das Ziel, dass sich sein Wesen immer mehr in uns zeigt und dass wir dadurch selber lernen, gerechter zu handeln. Dass wir selber aber auch vor allen Dingen, das ist der erste Schritt, lernen, was Gottes Gerechtigkeit für uns bedeutet. Das alles beginnt nämlich mit Jesu Tod am Kreuz. Und er es uns schenkt, dass wir zu Gott gehören dürfen. Nicht wegen dem, was wir können, sondern dem, was er für uns tut. Und dann beginnt dieser herrliche Reinigungsprozess, in den er uns mit reinnehmen will, in dem er uns ihm immer ähnlicher machen will. Und dadurch kommt unser Wert als Menschen voll zur Geltung, weil Jesus in uns arbeitet und sich sein Gesicht, das Gesicht des Arbeiters, in uns spiegelt. Es ist auch schmerzhaft, weil vielleicht dabei Sachen auf dem Weg bleiben, die uns lange geprägt haben, die gefühlt so sehr zu uns gehören, die aber nicht mehr zu diesem Neuen passen. Aber es ist was Herrliches. Und all das nimmt am Kreuz seinen Ausgang. Und all das wird hier angekündigt mit so harten Worten, die so anders klingen. Es ist so faszinierend. Ich fasse zusammen. Die Sehnsucht nach Guidance from above, wie es in dem Lied von eben war, von den Black Eyed Peas, nach Leitung von oben, dass jemand eingreift, die muss nicht ungestillt bleiben. Hier wird jemand vorgestellt, nämlich Jesus, der eingegriffen hat. Gott hat schon jemanden geschickt. Das war ganz anders als gedacht, aber viel besser als gedacht. Weil mit Jesus Gottes Reinigungsfachkraft kam, die in uns am Werk ist. Er sorgt dafür, dass Menschen vor ihm bestehen können, dass Schuld vergeben wird und ein wunderbares Reinigungsprogramm startet. Und außerdem verspricht Gott in diesem Text, dass er für Gerechtigkeit sorgen wird. Er wird Ungerechtigkeit nicht durchgehen lassen. Und alle, die nicht Jesu Reinigungsprogramm durchlaufen und damit Gottes Kinder sind, all die werden für ihr Unrecht von Gott zur Rechenschaft gezogen. Und es ist schwer auszuhalten. Nicht, weil es hier plötzlich um Gericht oder Verurteilung oder so geht, sondern ich finde, es ist vor allen Dingen schwer auszuhalten, weil es zur Folge hat, dass Gott jetzt noch nicht alles einfach bestraft oder so. Nicht Unrecht direkt Konsequenzen hat für Leute, sondern irgendwie in unserem Leben, in unserer Welt Unrecht auch teilweise seinen Lauf nimmt. Aber es hat auch zur Folge, dass jetzt in unserer Zeit Menschen Jesus noch als ihren Retter und Reiniger annehmen können. Und das ist auch eine herrliche Perspektive. Jetzt habe ich eine letzte Frage und lande dann auch oder bin dann am Ende. Was machen wir damit? Welchen Unterschied macht das jetzt für unser Leben? Ein paar kurze Punkte. Eine Frage, die ich dir stellen will, ist, was brauchst du, um darauf zu vertrauen, dass Gott gerecht ist und Gerechtigkeit schaffen wird? Vor allen Dingen, wenn du merkst, so, mir fällt es so schwer, weil ich gucke mich um und irgendwie ist da so wenig Gerechtigkeit. Was brauchst du, um darauf zu vertrauen, dass er gerecht ist und Gerechtigkeit schaffen wird? Eine Aufforderung. Lass uns lernen, im anderen, in den Leuten, denen wir begegnen, jemanden zu sehen, der genauso wie ich nicht gerecht ist und genauso wie ich Jesu Reinigungsprogramm nötig hat. Und in dem Wissen, drittens, dürfen wir Gott anflehen, dass er Gerechtigkeit schafft. Ihm ist das Leid auf der Welt niemals egal. Hier im Text war es ihm eben wichtig, den Leuten zu zeigen, naja, dass nicht nur die anderen ungerecht sind, sondern man selbst Teil des Problems ist. Aber Gott löst dieses Problem durch Jesus. Und viertens und letztens, mit diesem Jesus in uns, der dich und mich ihm selbst ähnlicher macht, sollen wir Gerechtigkeit üben. In einem doppelten Sinne. Erstens, indem wir sie einüben und zweitens, indem wir sie ausüben. Auch da kann das Lied, von, was ich abgedruckt habe, nochmal herhalten, wo sie Fragen übersetzt. Setzt du um, was du predigst? Can you practice what you preach? Und ich muss ehrlich gestehen, jein. Nicht so, wie es gut wäre. Ich versag darin, aber ich will es üben. Und da dürfen wir als Gemeinschaft, als Kirche uns gegenseitig drin unterstützen. Gerechtigkeit einzuüben, gemeinsam. Wir sind nicht auf uns allein gestellt. Gemeinsam mit denen, die von Jesus verändert wurden und es immer weiter werden. Denn Jesus, die Reinigungsfachkraft, ist noch nicht fertig. Amen.